Das Spanische muss niemand interessieren. Ich habe schnell die Präsentation noch mitgegeben. Wir haben momentan in Bautzen Gäste aus der Ukraine und aus Venezuela. Und da versuche ich in den letzten Sonntagen wenigstens die Predigtpunkte zu übersetzen und den Bibeltext. Es ist nicht zum Fremdsprachenlernen gedacht, ja, dass jetzt niemand auf abwegige Gedanken kommt. Gott sei Dank gibt es Technik, haben wir festgestellt. Wir hatten letzte Woche die Venezolaner zu Besuch und die sagte, Gott sei Dank für Google, weil wir uns nur über Handy und Google verständigen und mit unseren Ukrainern verläuft es ganz ähnlich. Gott sei Dank, das sagen wir, wenn uns ein Stein vom Herzen fällt, wenn irgendwie eine Gefahr vorbei ist, wenn was gut gegangen ist. Und manchmal sagen das Menschen, die haben gar keinen Gedanken an Gott. Die könnten auch sagen, Glück gehabt oder es reicht auch aus. Einfach so ein Aufatmen. Und vielleicht hat es mancher schon mal probiert, dass er dann zurückgefragt hat, ich habe gar nicht gewusst, dass du an Gott glaubst. Wenn Leuten das so rausfährt, Gott sei Dank. Dabei haben wir allen Grund, Gott zu danken. Ich musste eigentlich bei Quasimodogenity immer an den Quasimodo denken, aber das hat mit dem Sonntag nichts zu tun. Wie die neugeborenen Kindlein, ich kann mich noch sehr lebhaft an den Augenblick erinnern, als ich unser erstes Kind in den Händen hielt, unsere Tochter. Gott sei Dank. Na, dass man so ein Geschenk dann in den Händen halten kann. Gott sei Dank, das spielt in ganz vielen Beziehungen eine Rolle. Wir haben es schon gehört, es soll unter anderem um den Wochenspruch gehen, aber nicht nur um den Wochenspruch, sondern um den Text, der drumherum ist, aus dem ersten Petrusbrief. Und Petrus war mit Sicherheit auch einer, der das so sagen konnte, Gott sei Dank. Denn es sah schlecht aus für ihn. Er, der so das große Versprechen gegeben hatte, ich will dich nicht verlassen, wenn ich mit dir sterben müsste, der dann sagt, ich kenne den nicht, will verflucht sein, wenn ich den schon mal getroffen habe. Petrus, der Verleugner, der sich eigentlich keine Chance mehr ausrechnen konnte, weder im Jüngerkreis noch bei Jesus. Wer will so einen? Und der dann erfährt, wie Jesus ihn trotzdem hält und wie Jesus ihn nicht fallen lässt. Jesus hält trotzdem. Ich will uns diese Verse aus dem ersten Petrusbrief lesen, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes... Ja. Macht dich das selbstständig? Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ihn habt ihr nicht gesehen.
Das stimmt nicht. Ach, hab ich einen Vers vergessen? Ihn habt ihr nicht gesehen. Ach so. Sechs? Die sieben weg. Hier. Ihn habt ihr nicht gesehen. Dass ihr traurig sein sollt in mancherlei Anfechtung. Ich bin ja völlig durcheinander hier. Auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Gott sei Dank, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. So hat es, ich komme ja immer irgendwie, ach, das hat einen geheimnisvollen Haken hier unten dran, da komme ich immer ran. Ja, das ist die Pistole. Ich bin das nicht gewohnt hier. Ich habe immer oben geklickt und unten. So, jetzt. Jetzt geht es ja vorwärts. Ich lerne das noch. Hoffentlich. Es geht gar nicht mehr. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ja, mach mal. Gott schenkt neues Leben. Gut, nicht weiter. Ich lege das jetzt weg hier. Damit ich nicht noch mehr Unfug mache. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es Menschen, die mit der Technik vertraut sind und dass das gut geht. Gott schenkt neues Leben. Das ist der erste Punkt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus spricht von Wiedergeburt. Das ist neues Leben. Er sagt in dem zweiten Kapitel dann auch, wie das zustande kommt, dieses neue Leben. Er weiß, dass Jesus alle Schuld weggetragen hat. Er sagt, das spricht von Jesus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Haben wir vorhin gerade gehört, was das Heil bedeutet. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Petrus weiß, Jesus ist einer, der sieht unsere Schuld nicht an. Jesus hat meine Schuld ans Kreuz getragen. Gott sei Dank, das war diese große Entlastung, dass Petrus nicht immer auf sein Versagen, auf die Verleugnung sehen muss, sondern dass er weiß, Gott hält mich trotzdem fest, Gott schenkt mir neues Leben. Und dieses neue Leben bedeutet für mich dreierlei, da hängt noch vieles andere mit sicherlich zusammen, aber ich will mal nur drei Punkte rausgreifen. Das erste, neues Leben, das heißt ein neuer Lebensraum. Petrus redet davon, dass wir hineingeboren sind in das Reich Gottes, dass wir zum Reich Gottes gehören. So wie ein Mensch normalerweise in diese Welt reingeboren wird, zur Welt kommt, so ist diese neue Geburt, dass wir in die Welt Gottes hineingehören. Und das bringt etwas mit sich, was Petrus schon im ersten Vers seines Briefes sagt. Er schreibt diesen Brief, ich beginne mal die ersten Verse, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge. Und dann nennt er ein paar Landschaften, wo die herkommen und wo die wohnen. Ein Fremdling ist einer, der nicht dort ist, wo er eigentlich hingehört. Und diese Fremdlingschaft kann unterschiedlich sein. Es könnte auch damals unterschiedlich gewesen sein, dass Petrus Leute vor Augen hat, die einfach ihre Heimat verlassen mussten aus irgendwelchen Gründen. So wie es heute eben auch ist. Es könnte aber auch sein, dass Petrus nur im Blick hat, dass er sagt, wir Christen, wir sind immer irgendwie fremd. Wir haben zwar unsere Heimat, unsere Häuser, unsere Wohnungen, aber zugleich ist immer irgendwie das Gefühl da, man gehört hier nicht wirklich richtig hin. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt Paulus mal. Dass wir Fremdlinge sind auf dieser Welt, dass wir immer irgendwie nicht dazugehören als Christen, dass wir gewissermaßen Außerirdische sind. Könnte man so sagen. Unsere Herkunft zumindest, das macht Petrus sehr deutlich, unsere Herkunft, die ist nicht irdischer Natur, diese Herkunft des neuen Lebens, diese Wiedergeburt. Wir sind nicht wiedergeboren aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, schreibt er ein paar Verse später. Aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Was dieses neue Leben in uns bewirkt, diese Wiedergeburt, das ist nicht unsere Anstrengung, sondern das ist, dass ein Mensch das Wort Gottes annimmt und dieses Wort Gottes schafft neues Leben. Gott schafft neues Leben. Wir sind hineingeboren in einen neuen Lebensraum, als Bürger des Reiches Gottes. Das Zweite, das hängt schon damit zusammen, ein neuer Horizont. Ein Horizont ist das, was ich sehe. So, weiter kann ich nicht blicken, wie bis zum Horizont. Es gibt zwar Leute, die behaupten, hinterm Horizont geht es weiter, aber das weiß man nie so genau. Kann auch sein, da hört die Erde auf, ne? Da fällt es dann hinten runter. Wir können immer nur bis zum Horizont schauen. Das ist unsere Grenze, die Grenze unseres Lebens. Die ist bei einem kleinen Kind anders wie bei einem Erwachsenen. Weiß nicht, wer sich noch erinnert an seine Zeit im Mutterbauch. Bei euch ist noch nicht so lange her, wisst ihr es noch? Ne? Also da war es dunkel, da ist man laufend gegen irgendwelche Wände gestoßen und dann kann es passieren, da hat sich die Mutti auch noch beschwert, wenn man zu sehr getreten hat oder so. Da ist man begrenzt, das hat auch was Schönes, da ist schön warm, man ist geborgen und ist alles gut, man wird versorgt. Und das ist so der Horizont, mit dem ein Leben im Mutterleib konfrontiert ist. Und dann ist die Geburt ja etwas, was nicht nur schön ist. Man kommt zur Welt, ja, und dann muss man sehen, dass man zum Essen kommt, weil nicht mehr durch Nabelschnur und einfach so alles da ist. Dann ist es kalt und laut und die Mutti ist nicht immer da. Und es nützt einem nichts, wenn man jetzt nach Herzenslust strampeln kann, wenn der Bauch nicht mehr im Weg ist. Es ist ein neuer Horizont, ein neuer Lebensraum, ein neuer Horizont. Die Grenzen sind anders gesetzt. Das ist auf der einen Seite natürlich das, was unser Leben ausmacht, was Schönes. Auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung. Und ich glaube, genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Dass wir in die Welt Gottes kommen, dass wir zur Welt kommen, dass wir wiedergeboren sind. Das ist auf der einen Seite was Wunderschönes, weil es eine große Freiheit, neue Möglichkeiten eröffnet, weil wir hineingehören in die Welt Gottes. Zum anderen ist es aber auch eine Herausforderung. Und dass unser Leben als Christen, ich werde dann nochmal drauf kommen, immer auch mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen gepflastert ist. Und es gehört ja auch, das macht dieses Fremdlingssein aus, es gehört immer beides dazu, dass wir auf der einen Seite bleiben wir ja die Menschen, also relativ bleiben wir die Menschen, die wir schon immer waren, auch wenn man Christ wird, auch wenn man wiedergeboren ist. Manchmal ist das gut, manchmal ist es auch erschreckend. Man merkt, man bleibt halt doch derselbe. Aber wir bleiben auch verbunden mit unserem Menschsein, mit unseren Wünschen, mit unseren Hoffnungen, mit unserem Planen, all das, was unser Menschsein eben ausmacht. Und dazu gehören eben auch unerfüllte Wünsche. Da gehören Planungen, die schiefgehen. Da gehören Hoffnungen, die sich nicht erfüllen. Das ist das eine, was auch unser Leben als Christen ausmacht, aber dann ist der Horizont trotzdem ein anderer. Weil ich weiß, hinter dem Horizont, den ich sehe, geht es weiter. Wir sind hineingeboren in diese Welt Gottes, wir leben im Horizont der Auferstehung. Schön, dass wir heute eine Menge Osterlieder hören und singen, weil das unser Leben ausmacht. Das ist das, der entscheidende Gedanke, den Paulus in diesem ersten Vers hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil es Ostern gibt, gibt es diesen neuen Horizont, dass ich weiß, mein Leben erschöpft sich nicht im Irdischen. Das ist nicht alles, sondern es geht weiter. Ich kann den manchmal engen Horizont meines Lebens annehmen, weil ich weiß, dass Gott mir noch was Größeres bereitet hat, geschenkt hat, dass ich sein Kind sein darf, wiedergeboren. Und damit hängt das Dritte zusammen, dass wir eine neue Perspektive haben. Eine neue Blickrichtung. Unser normales Leben so ist ganz stark geprägt von verschiedenen Grundsätzen. Einer dieser Grundsätze ist, dass wir immer so aufrechnen müssen, ob sich ein Einsatz der Kraft, der Zeit, der eigenen Möglichkeiten, ob sich das lohnt. Weil wir wissen, Unsere Zeit ist begrenzt, unser Geld ist begrenzt, unsere Kraft ist begrenzt und ich muss fragen, lohnt sich das? Das ist eine sehr kluge Verhaltensweise, dass man immer auf Verlust und Gewinn so rechnet. Das hat dann zur Folge, dass man manches auch bleiben lässt, manches ist gut, dass man es bleiben lässt, manches ist auch schade, dass man nicht mal was versucht und ein Risiko eingeht. Gott öffnet uns eine neue Perspektive. Da müssen wir nicht mit unseren Möglichkeiten rechnen, die immer begrenzt sind, sondern wir dürfen mit den Möglichkeiten Gottes rechnen. Das ist eine ganz andere Blickweise. Wenn ich Gemeindearbeit treibe mit meinen Möglichkeiten, dann muss ich sagen, oh, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann geht vieles nicht. Und wir können überhaupt nicht Gemeinde bauen. Wir können es auch nicht. Von uns aus können wir es nicht. Aber wir dürfen mit den Möglichkeiten Gottes leben. Eine neue Perspektive, die nicht von unseren begrenzten Möglichkeiten und Ressourcen ausgeht, sondern die von den Ressourcen Gottes ausgeht. Und eine Sache spricht Petrus hier an. Er sagt, hat uns wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott hat uns wiedergeboren. Jetzt kommt das Ziel zu einem unvergänglichen und unbeflecktem und unverwelklichem Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das ist eine Perspektive. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was ihr erbt? Also meine Kinder, die haben in eurem Alter, so, der eine wollte meinen Schreibtisch haben und Vati, wenn du mal tot bist, dann kriege ich das. Das ist in einem bestimmten Alter so, dann hört das wieder auf. Aber dann merken sie, so schnell stirbt der Vater noch nicht, da ist zäh. Aber wir ein Erbe zu haben, zu wissen, was man erbt, das kann auch manchmal was Schönes sein, ne? Wenn man nicht weiß, es sind Schulden, die man erbt, das geht ja auch. Und jetzt sagt Petrus, wir sind Erben Gottes. Also das ist ja nicht irgendwas. Das ist nicht bloß ein Schreibtisch oder ein Bücherschrank oder was weiß ich, was ich mal hinterlasse. Sondern Erben des Gottes, dem alles gehört, der diese Welt geschaffen hat. Dieser Gott hat uns zu seinen Erben eingesetzt. Da kommt kein irdischer Finanzminister ran mit Erbschaftssteuer und so. Und Petrus, ich muss immer schmunzeln über diese Aufzählung. Er wird gar nicht fertig, dieses Erbe in den höchsten Tönen zu beschreiben. Wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Also das ist was ganz Tolles. Das ist unkaputtbar. Das kann niemand verprassen, da kommt niemand ran, das ist sicher, das wird aufbewahrt im Himmel für euch, so schreibt Petrus. Wir haben eine große Perspektive, die größte Erbschaft aller Zeiten. Gott holt uns heraus aus unserer Armut, aus der Begrenztheit unseres Denkens, er holt uns in seinen Reichtum. Er schenkt uns neues Leben, er macht uns zu Erben des Himmels. Gewaltig. Nur ein kleiner Haken. Dieses Erbe, das wird uns hier nicht ausgezahlt. Das ist schon mal nicht so gut. Es steht hier, das Erbe wird aufbewahrt im Himmel für euch. Ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal so gegangen ist, dass man eine Sache aufbewahrt, so sicher, dass man sie da nicht mehr findet. Ja, ich habe einen ganz sicheren Ort gehabt dafür, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Da wird ein unermesslich großer Reichtum, dieses Erbe, wird im Himmel für uns aufbewahrt. Nun ist die spannende Frage immer, wie komme ich dort ran an dieses Erbe? Und man kann mitschunkeln mit dem Lied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so lieb sind oder so, aber ich bezweifle das. Ich mache das schon jahrelang immer mal, schon ein bisschen so Volkssport bei mir in Bibelstunden. Die kennt das schon, die Leute geben trotzdem immer die falschen Antworten. Erste Frage, wer will in den Himmel? Da habe ich es größtenteils mit frommen Leuten zu tun, da sagt keiner, nee, ich nicht. Ja? Also in den Himmel wollen alle. Und dann Die nächste Frage, was denkst du, kommst du in den Himmel? Und dort wird es spannend. Jeder will hin, schon allein wegen des Erbes, jeder will hin. Und dann ist die Frage, ja, komme ich dort ran? Und ganz häufig kommt bei Menschen, die jahrelang in Bibelstunden gekommen sind, immer Gottes Wort gehört haben, kommt die Antwort, dass sie sagen, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass es reicht. Das kann man ja so nicht sagen, ob man in den Himmel kommt. Und das ist die Antwort, die mich immer ganz traurig macht. Ich hoffe, dass es reicht. Ja, was soll denn reichen? Das, was wir tun, kann ich sagen, das reicht nicht. Unter Garantie, gib dir Brief und Siegel, mit dem guten Leben, was du ablieferst, kommst du trotzdem nicht in den Himmel. Jesus sagt das mal zu den Pharisäern, die wirklich was vorzuweisen hatten, die wirklich die Gebote gehalten haben. Da können wir, stehen wir alle im Schatten. Zu denen sagt Jesus mal, oder seinen Jüngern sagt er das, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann werdet ihr nicht mehr ins Reich Gottes kommen. Ihr müsst besser sein als die, die das Gebot 120% halten. Besser sein. Und spätestens dort merkt man schlechte Karten. Ich bin mir sicher, es reicht nicht. Es reicht nicht. Und dann kommt etwas ganz anderes ins Spiel. Nicht die bange Frage, oh, hoffentlich reicht das, was ich getan habe, sondern das sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Da ist Jesus derjenige, der alles, aber wirklich alles für uns getan hat. Der uns hineinnimmt, der uns wiedergeboren hat zu neuem Leben, zu einer lebendigen Hoffnung. Und der nicht nur das Erbe für uns aufbewahrt, sondern der uns bewahrt, der uns festhält, der uns nicht loslässt, der einen Petrus nicht losgelassen hat, obwohl er Jesus verleugnet hat, und der auch uns nicht loslässt. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbart werde zur letzten Zeit. Er hält uns fest. Das wäre jetzt der zweite Punkt. Können wir mal versuchen? Keine Sorge, es gibt bloß zwei Punkte. Es gibt keinen dritten Punkt, aber hier gibt es noch ein paar Unterpunkte. Gott bewahrt uns. Er hält uns fest. Und er tut das auf verschiedene Art und Weise oder in verschiedenen Bereichen. Das Erste ist, er bewahrt uns durch den Glauben. Das Wort Glauben kann man ja verschieden deuten und verstehen. Das ist einmal das, was ich tue, mein Glaube. Und dann merken wir manchmal auch, dass es braucht meine Entscheidung. Es braucht unsere Entscheidung, ganz, ganz notwendig. Wir sagen, ich glaube. Aber wir wissen auch, wie klein unser Glaube manchmal sein kann. Und wir entdecken, es geht bei diesem Glauben nicht um Größe, um eine Vollständigkeit, um Perfektion. Perfektion ist sowieso etwas, das ist eine Kategorie für den Himmel, aber nicht für die Erde. Gott bewahrt unseren Glauben. Dieser Glaube, der ein Geschenk Gottes ist. Jesus sagt das mal dem Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und der Petrus weiß das. Der Petrus weiß, da bin ich ganz sicher. Der Petrus weiß das im Nachhinein. Erst hat er gesagt, ich glaube, ich bleibe bei dir, egal was passiert. Und dann merkt er, wie sein Glaube plötzlich weg war. Und dann erlebt er, wie Jesus ihn nicht fallen lässt. Und wie dieses Wort Jesu, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass das seinen Glauben begründet. Nicht seine große Frömmigkeit, sein eigener Glaube, sondern das, was Gott schenkt. Und das ist die Entdeckung, die wir immer wieder machen können. Freilich ist es nötig, dass wir uns zur Gemeinde halten, dass wir die Nähe zu Gott suchen. Es ist nötig, dass wir in der Bibel lesen, dass wir beten. Ja, es ist nötig. Aber das Entscheidende ist, dass Gott uns in dem allen entgegenkommt, dass er uns festhält, dass er uns bewahrt und dass wir nicht ängstlich denken müssen, na hoffentlich komme ich in den Himmel. Vielleicht, wenn es reicht. Eigentlich ist es ganz logisch. Petrus spricht von der neuen Geburt, Wiedergeburt. Nun kann jeder mal überlegen, was er dazu getan hat, dass er auf dieser Welt ist, dass er geboren ist. Wird uns nicht so sehr viel einfallen, glaube ich mal. Ne? Wir haben nichts dazu getan. Wir sind rausgepresst worden. Es ist nicht unsere Arbeit, unser Werk. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben, dass wir glauben können, dass wir wiedergeboren sind. Das ist ein Werk Gottes. Das ist etwas, was er getan hat. Er hat uns geboren. Wir sind seine Kinder und kein Mensch kann sich zum Kind machen. Kein Mensch. Aber jeder von uns ist Kind. Können wir machen, was wir wollen. Aus der Nummer kommen wir nie raus. Egal wie alt wir werden, bleiben immer Kinder. Und selbst wenn ich sagen würde, mein Vater interessiert mich nicht mehr und meine Mutter, die sind tot für mich, sind gestorben für mich, bleibe ich trotzdem Kind. Ich bleibe immer Kind, auch wenn ich mich abwende. Freilich ist die Beziehung dann kaputt. Aber es ändert nichts daran, dass ich die Tatsache, dass ich Kind bin, die kann ich nicht rückgängig machen. Nie und nimmer. Und genauso ist es in unserem Glauben. Dass wir Kinder Gottes sind, das ist von der Seite Gottes her geschehen. Das ist nicht unsere Entscheidung. Das Gott hat uns als seine Kinder angenommen. Klar ist es logisch, notwendig, dass wir Ja sagen dazu. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der bleibt auch Kind. Auch in der Fremde hat seinen Vater für tot erklärt. Und der Vater sagt es dann auch so, dieser mein Sohn war tot. Da war alles kaputt. Und trotzdem blieb er Sohn. Und trotzdem blieb der Vater immer in Liebe mit seinem Sohn verbunden, der auf Abwege geraten war. Er wartet auf ihn und läuft ihm entgegen, als er zurückkommt. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber er bleibt immer, immer Kind. Paulus schreibt das später mal an die Thessalonicher. Selbst wenn wir untreu werden, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dass Gott so sehr sich an unsere Seite stellt, dass Gott uns festhält, dass er uns bewahrt durch den Glauben, dass er unseren Glauben bewahrt. Und der Glaube, der ist vor allen Dingen angefragt und angefochten in den Momenten, wo die Dinge anders laufen, als wir uns das vorstellen. Kannst du mal den zweiten Punkt nehmen? Wir sind bewahrt in der Anfechtung. Der nächste Vers, der Vers 6. Also wir werden bewahrt durch den Glauben zur Seligkeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Es sind eine ganze Reihe von Bibeltexten, die das Thema Anfechtung behandeln und wo deutlich wird, es gibt in unserem Glauben mehr als genug Situationen, wo wir an die Grenzen stoßen, wo wir an die Grenzen unserer Kraft, unserer Möglichkeiten stoßen, wo die Dinge ganz anders laufen, als wir sie uns wünschen, wo wir enttäuscht sind von dem Nichthandeln Gottes, und wo man Gott und die Welt nicht versteht. Anfechtung. Das Erstaunliche ist, dass in der Bibel diese Anfechtung, wir empfinden sie als negativ, als was sehr Belastendes. Aber in der Bibel wird es immer wieder als was nicht nur Normales, sondern sogar als was Gutes hingestellt. Petrus schreibt hier, ihr werdet euch freuen, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ich weiß nicht, was die gerade erlebt haben. Waren die auf der Flucht? waren die Fremdlinge, weil sie weg mussten, weil dort Krieg war. Das war alles nicht schön. Und Petrus sagt, es ist bloß eine kleine Zeit. Oder Jakobus schreibt es später in seinem Brief, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Na, schönen Dank. Also zum Freuen ist das alles nicht, wenn unsere Pläne kaputt gehen. Oder Paulus schreibt im Römerbrief, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Nein, das ist doch kein Grund zum Rühmen. Und Petrus nennt hier einen Grund, warum das so ist. Was in der Anfechtung passiert. Er gebraucht ein Bild, wie Edelmetalle geläutert werden. Die Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Wenn, also ich bin kein Goldschmied, aber so ein bisschen meine physikalischen Kenntnisse sind hoffentlich nicht ganz verkehrt. Der Reinheitsgrad von Gold, der hängt damit zusammen, ob noch so andere Inhaltsstoffe mit drin sind. Und die kann man entfernen. Zeug, was nicht reingehört. Und je reiner ein Edelmetall ist, desto besser ist es, desto stabiler ist es. Die Verunreinigung, die müssen weg. Und die Reinheit, die sorgt für Festigkeit und Widerstandsfähigkeit. Und Paulus sagt, diese Anfechtungen, die sind so, wie wenn man bei einem Edelmetall, bei Gold, diese Schlacken rausschmilzt, dass es reiner wird, dass es widerstandsfähiger wird, dass es fester wird. Und so ist der Glaube in der Anfechtung, dass wir manches loslassen, manches verlieren, aber dass unser Glaube dadurch gewinnt. Wir haben Traurigkeit, ja, wir sind in Anfechtung, aber wir lernen dadurch, was das wirklich Wichtige ist, worauf es wirklich ankommt. Und es ist immer schmerzhaft, Dinge loszulassen. Es ist immer schmerzhaft, auch eigene Vorstellungen, eigene Pläne zerbrechen zu sehen. Man sagt, es geht nicht weiter, ich habe mir das anders gewünscht. Aber wir können dadurch lernen, worauf es wirklich ankommt in unserem Leben. Und das ist das dritte und letzte. Gott bewahrt uns in der Anfechtung und er bewahrt uns für die Ewigkeit. Paulus schreibt hier, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, und ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Gott bewahrt uns für die Ewigkeit. Und das ist so ein Punkt, der ist uns als Christen nicht immer präsent. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass Gott da ist, um uns zu helfen. Er hilft uns auch, ja. Aber Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, damit wir hier ein besseres, schöneres, sorgenfreieres Leben haben können. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um uns von Krankheit zu befreien und von Tod und von Krieg und von all dem. All die Dinge, die wir nicht wollen. Jesus hat Macht und wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen ihn bitten in all diesen Dingen. Aber das Ziel Jesu ist nicht das, dass wir ein besseres irdisches Leben bekommen. Jesus sagt das mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt besser zu einem fröhlicheren Leben als durch mich. Ne? Nee. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist das Ziel. Es geht darum, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Diese Gemeinschaft, die durch unsere Schuld immer wieder zerstört ist und ins Bröckeln gekommen ist. Und Jesus hat diese Gemeinschaft wiederhergestellt, dass ich mit dem in Verbindung stehen darf, der Himmel und Erde geschaffen hat und der unser Leben festhält für Zeit und Ewigkeit. Mit dem, der den Tod besiegt hat. Wir feiern Ostern nicht, damit es uns hier und heute besser geht, Wir feiern Ostern, weil Jesus gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben und dass wir mit diesem Ziel unterwegs sein können. Gott sei Dank, das ist für Petrus eine wichtige Erkenntnis gewesen. Er sagt, daran will ich festhalten und ich wünsche uns das, dass wir daran festhalten können, dass wir auf diesem Weg bleiben und dass Gott uns festhält in Jesus Christus, weil wir wiedergeboren sind, weil wir seine Kinder sind. Amen. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus zu deinen Kindern gemacht hast. Herr, dass wir zu dir gehören, dass du Ja sagst zu uns und dass du von uns nichts erwartest, als dass wir uns ausstrecken nach dir, dass wir zu dir umkehren, dass wir Ja sagen zu dir. Du hast alles für uns getan. Ich danke dir, dass du unserem Leben eine neue Richtung, eine neue Perspektive gegeben hast, die weiterreicht als jede Enttäuschung, jeder Tod. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns hineingenommen hast in dein Reich und in deine Ewigkeit, dass wir das wissen dürfen, dass du uns festhältst, alle Tage bis an der Weltende. Danke, Herr, für deine Nähe und für deine Liebe. Amen.